Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge meines Podcasts Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die heutige Folge ist eine Art Weihnachts-Sonderfolge, auch wenn sie erst ganz kurz vor Weihnachten erscheint. Ich bin ein bisschen spät dran, aber so ist es halt manchmal an Weihnachten. Ich unterbreche dafür meinen chronologischen Gang durch die Werke von Agatha Christie für einen deutschen Sammelband, der erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Weihnachten mit Agatha Christie. Erschienen im Atlantik Verlag. Vielleicht möchte jemand von Ihnen und euch diesen Band noch kurz vor Weihnachten verschenken oder vielleicht auch kurz nach Weihnachten oder wann immer sie oder ihr das hört. Und da dachte ich mir, ich verrate mal, was sie und euch erwartet, denn in diesem Band steckt einiges Überraschendes. Es handelt sich rein äußerlich erstmal um ein schön aufgemachtes, gebundenes Büchlein, mit 15 Kapiteln, und diese Kapitel sind, wie der Name schon sagt, alle von Agatha Christie geschrieben, und die meisten haben auch, oder eigentlich alle haben einen mehr oder weniger starken Bezug zu Weihnachten, obwohl an der einen oder anderen Stelle ist der Bezug, man muss mal mit der Lupe suchen. Es sind 13 Erzählungen und ein Ausschnitt aus Agatha Christies Autobiografie. Aber der Satz auf der Rückseite ist zumindest trügerisch. Wunderbare, mörderische Weihnachten mit der Queen of Crime. Ja, der Band enthält eine Reihe Kriminalgeschichten, aber schon mal die sind nicht alle mörderisch. Manchmal geht es um Juwelenraub, manchmal geht es nur um ein scheinbares Verbrechen. Aber in diesem Band sind enthalten auch die 6 von Agatha Christie 1965 veröffentlichten Weihnachtsgeschichten, die sie damals unter dem Titel Star Over Bethlehem veröffentlicht hat. Und das sind ja tatsächlich religiöse Erzählungen von großer Vielfalt. Die gibt es auch in deutscher Übersetzung, und zwar als ganz kleines Büchlein, auch vor einigen Jahren im Atlantik Verlag erschienen, Wunderbare Weihnachten. Die sind vielleicht noch ein bisschen trügerischer, weil es darin überhaupt gar nicht um Verbrechen geht. Alle Geschichten zum Fest ist der Untertitel, und das zumindest ist nicht gelogen, denn es sind tatsächlich, ja, soweit ich es überblicken kann, alle Geschichten, die irgendeinen Bezug zu Weihnachten haben. Geschichten. Es gibt ja auch den Roman Hercule Poirot's Christmas, das ist aber eben ein Roman. Ich gehe jetzt einfach mal durch die versammelten Erzählungen hindurch, einfach um einen Eindruck zu vermitteln und vielleicht auch eine Entscheidungshilfe zu geben, ob man dieses Buch lesen, ausleihen oder kaufen sollte. Weihnachten in Abney Hall. Das erste Kapitel ist keine Erzählung, sondern ein Ausschnitt aus Agatha Christies Autobiografie. In diesem Werk, unglaublich spannend und lesenswert, blickt sie gegen Ende ihres Lebens mehrere Jahrzehnte zurück, zum Beispiel auf ihre Kindheit und Jugend, hier dieser Ausschnitt, und vor allem eben auf die Weihnachtsfeste. Das sind charmant geschriebene Erinnerungen, die durchaus Hunger machen, weil überhaupt dauernd gegessen wird. Allein die kleine Agatha beim Esswettbewerb mit dem 10 Jahre älteren angeheirateten Schwager ist schon, hat schon was für sich. Aber weil der Ausschnitt hier doch ziemlich aus dem Zusammenhang herausgerissen ist, möchte ich doch einige Erklärungen geben zu den Personen, die da genannt werden, denn die werden ja einfach so genannt und nicht irgendwie eingeführt oder erläutert. Madge ist die 11 Jahre ältere Schwester Agathas. Die hat den reichen Geschäftsmann James Watts geheiratet. Dessen Familiensitz ist Abney Hall. Dort feiern die Großfamilien Weihnachten. Abney Hall ist auch das Vorbild für etliche Herrenhäuser in Agatha Christies Werken. Nan und Humphrey sind Geschwister von James. Nan wird eine der besten Freundinnen von Agatha werden. Auch mit James verbindet Agatha Christie lange eine vertrauensvolle Beziehung, und ihre Schwester Madge vergöttert sie sowieso. Jack ist der Sohn von Madge und James, zwischen ihm und seiner Tante Agatha stimmt die Chemie von Anfang an. Agatha Christie hat ja nicht zu allen Kindern einen gleich guten Zugang. Zu ihrer Tochter fällt ihr das zeitlebens schwer, aber mit ihrem Neffen und dann auch mit ihrem Enkel ist das alles wunderbar und da passt es einfach. Also Weihnachten in Abney Hall, ein schön geschriebener Ausschnitt, der allerdings, finde ich, nur richtig genossen werden kann, wenn man dann die ganze hervorragende Autobiografie liest. Die Versuchung. Die Versuchung ist die erste der sechs Weihnachtserzählungen im engeren Sinn. Der Verlag verteilt diese sechs Erzählungen zwischen den anderen und ich finde, das ist keine gute Idee. Denn diese Erzählungen sind wirklich sehr anders, wenn auch alle sehr interessant. Insofern bitte nicht wundern, wenn es von Abney Hall nach Bethlehem geht und dann nach Belgien. So ist eben die Reihenfolge. Die Versuchung erzählt, wie Maria kurz nach der Geburt Jesu von einem Engel Einblicke in die Zukunft des kleinen Kindes bekommt. Gerade auch in die letzten grausamen Tage seines Lebens und den Tod am Kreuz. Der Engel gibt ihr die Möglichkeit, das Kind zurückzugeben, die Geburt ungeschehen zu machen, um all den Schmerz am Ende ebenfalls ungeschehen zu machen. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu diesen sechs Weihnachtserzählungen, die sie 1965 veröffentlicht. Also insofern sind das die jüngsten Geschichten dieser Sammlung. Und ich finde es ganz erstaunlich, wie frisch und auch zum Teil wie innovativ diese 75-jährige Dame schreibt, die man doch eigentlich dachte, auf ein bestimmtes Genre festzulegen. Nun aber geht es mit der Pralinenschachtel nach Belgien. Das ist eine der ganz frühen Erzählungen, um Hercule Poirot erschienen schon 1923. Das ist eine ganz klassische Kriminalgeschichte, die aber einen der wenigen Einblicke in die Zeit gibt, in der Hercule Poirot ein Star der belgischen Kriminalpolizei war. Und noch ungewöhnlicher, ein Fall, in dem er daneben liegt. Als solcher wird er von Poirot oder Hastings immer wieder mal auch in anderen Geschichten erwähnt. Das ist eine kleine, knifflige Geschichte, deren Ausgang allerdings bei Agatha Christie nicht ungewöhnlich ist. Sie hat einen interessanten Background, nämlich den Kampf zwischen katholischer Kirche und Atheismus in Frankreich und Belgien gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Aber ich muss tatsächlich sagen, was diese Geschichte mit Weihnachten zu tun hat, erschließt sich nicht wirklich, es sei denn, man sagt, Pralinenschachtel ist gleich Weihnachten. Na gut. Dann kommt aber mit Der unfolgsame Esel vielleicht die konventionellste Weihnachtsgeschichte der Sammlung. Es ist eine nette, humorvolle Geschichte um einen Esel, der ist ein störrisches, unangepasstes, aber durchaus weises Tier, der stößt dann zur heiligen Familie und erkennt dort so durch den Kontakt zum Jesuskind seine wahre Bestimmung. Also wirklich eine nette Weihnachtsgeschichte. Die nächste Geschichte heißt Eine Weihnachtstragödie. Aber auch hier ist der Zusammenhang zu Weihnachten nur sehr lose. Er besteht eigentlich fast nur darin, dass es um die Weihnachtstage spielt. Und dann gibt es noch ein kleines entscheidendes Detail, was vielleicht noch den Geist der Weihnacht einfängt. Es ist die einzige Miss Marple-Geschichte in dieser Sammlung. Auch hier braucht es vielleicht einige erklärende Sätze, weil die Geschichte aus ihrem Zyklus gerissen ist. Sie gehört zu sechs Geschichten, die an einem Abend im Haus von Mrs. und Colonel Bantry spielen. Eine Abendgesellschaft erzählt sich gegenseitig rätselhafte Kriminalfälle und alle Anwesenden geben Lösungstipps ab und am Ende hat natürlich immer Miss Marple den richtigen Einfall. Zu dieser Gesellschaft gehören außer den Gastgebern und Miss Marple der ehemalige Leiter von Scotland Yard, Sir Henry Clithering. Dann die wunderschöne, aber nicht besonders helle Schauspielerin Jane Hellier und der Dorfarzt Dr. Lloyd. Eine Weihnachtstragödie fällt etwas aus der Reihe, weil Miss Marple erzählt und es eigentlich keine Raterunde gibt. Außerdem ist es eines der ganz wenigen Werke von Agatha Christie, in denen der Mörder von Anfang an feststeht und es darum geht, ihn entweder an der Tat zu hindern, was leider nicht klappt, oder eben ihn dann an der Gerechtigkeit zuzuführen, was Miss Marple schafft. Es ist eine gut erzählte, gut konstruierte, berührende Geschichte mit einer einfühlsamen Miss Marple und einem winzigen, aber sehr berührenden Detail, nämlich dass ein Weihnachtsgeschenk der verliebten Ehefrau letztlich den mörderischen Ehemann zur Strecke bringt. Die Fahrt auf der Themse. Das ist eine der Weihnachtsgeschichten, die aber nicht zur Zeit Jesu spielt, sondern zur Jetztzeit von Agatha Christie. Es ist eine ungewöhnliche, sehr berührende Geschichte. Sie berichtet von Mrs. Hargreaves, das ist eine wohlhabende Frau, die gern ein guter Mensch sein möchte. Aber sie macht das sozusagen nach Lehrbuch, weil sie irgendwie keinen richtigen Zugang zum Menschen hat. Nicht, dass sie sie nicht mag, aber sie ist eigentlich eher allein und mag keine Menschenmengen oder Berührungen, weiß überhaupt gar nicht so genau, wie sie mit anderen Menschen umgehen soll. Sie agiert also auf intellektuelle und nicht auf emotionale Weise. Ich finde, da hat Agatha Christie eine sehr interessante Personenbeschreibung geliefert. Auf einer Fahrt auf der Themse begegnet dann Mrs. Hargreaves einem seltsamen Mann und bei der Berührung seines Gewandes bekommt sie plötzlich eine neue Perspektive auf das Leben. Mir hat gut gefallen, dass es offen bleibt, wie es weitergeht und dass aus dem Kontakt mit dem Göttlichen, denn das ist es jetzt, nicht plötzlich eine 180-Grad-Wende entsteht, die dann doch irgendwie unglaubwürdig ist. Das, was da entsteht, dadurch, dass sie plötzlich Jesus begegnet, es ist eine Einladung an Mrs. Hargreaves, neu aufs Leben zu schauen. Ein Weihnachtsabenteuer, also nicht die Weihnachtstragödie, sondern jetzt das Weihnachtsabenteuer. Diese Geschichte ist in diesem Sammelband gleich zweimal enthalten, einmal in einer Kurzform von 1923 und dann in einer Langform von 1960. Es ist ganz spannend, die Geschichten zu vergleichen. Manches übernimmt die Autorin wörtlich, anders ist sehr erweitert. Die Namen sind bis auf Hercule Poirot komplett verändert. Aber die inhaltliche Struktur, die Konflikte und auch der Zauber, die bleiben. Vielleicht etwas der veränderten Zeit angepasst. Eine Gesellschaft auf einem Herrenhaus feiert typisch englische Weihnachten und Hercule Poirot ist mittendrin. Er ist offiziell dort, weil er eben das kennenlernen will, wie in England Weihnachten gefeiert wird. Man weiß, auf der literarischen Ebene ist er ja erst vor wenigen Jahren als Flüchtling aus Belgien nach England gekommen. Aber seine eigentliche Aufgabe ist hier an diesem Ort Juwelendiebe dingfest zu machen. Es gibt außerdem noch ein romantisches Dreieck, was in der ersten Geschichte eigentlich keins ist. Es geht um die Haltung der jüngeren Generation zur Tradition. Es gibt einen bezaubernden Subplot der Kinder mitsamt einem Hercule Poirot als Schneemann. Und es gibt wunderbare Schilderungen der englischen Weihnachtsbräuche. Von den beiden Geschichten, von der kürzeren oder der längeren, gefällt mir die erste besser, weil sie konzentrierter ist und den Zauber noch besser transportiert. In der zweiten ist dafür die Entfremdung der Generation nach dem Zweiten Weltkrieg gut herausgearbeitet. Die erste wiederum ist ein Beleg dafür, dass das auch schon nach dem Ersten Weltkrieg ein Thema war. Es sind auf jeden Fall zwei Geschichten, die unbedingt in diese Sammlung gehören. Es sind wirkliche Weihnachtsgeschichten und ich finde es auch schön, dass der Verlag gleich beide aufgenommen hat. Na gut, vielleicht sind da andere anderer Meinung, sagen, Mensch, das ist ja eigentlich nur ein zweiter Aufguss, aber mir hat's gefallen. In der Abendkühle. Das ist die ungewöhnlichste Geschichte der Sammlung, was aber am Anfang nicht ganz klar wird. Es wird eine Familie in einem scheinbar normalen englischen Örtchen geschildert und erst später wird deutlich, dass ein Chemieunfall die Tiere in der Umgebung genetisch stark verändert hat. Das wird aber nicht wirklich thematisiert und auch nicht problematisiert, sondern es ist einfach so. Es ist einfach die Realität dieser Geschichte. Im Mittelpunkt steht auch nicht der Chemieunfall, sondern es stehen zwei Menschen und ihr Verhältnis zu Gott. Einerseits Mrs. Grierson. Der begegnen wir zu Anfang in der Kirche und die betet fast schon hysterisch dafür, dass ihr Sohn wieder gesund werden wird. Ellen hat offenbar eine geistige Behinderung. Mrs. Grierson aber schafft es nur, das als Makel zu sehen, was Gott doch unbedingt wieder bereinigen soll, und sie sieht nicht in ihrem Sohn die liebenswürdige Persönlichkeit, die er eigentlich ist. Ihr Sohn Ellen dagegen, der lebt in den Tag hinein, er liebt die seltsam verunstalteten Tiere, die er hinten im Garten findet, und er hat seine eigenen, völlig undogmatischen Begegnungen mit Gott. Ja, es bleibt viel offen in dieser Geschichte und sie hallt stark nach, zumindest bei mir. Es ist für Agatha Christie doch wirklich sehr ungewöhnlich, dass sie fast so ein bisschen in Richtung Science Fiction geht.
Thank you.
wieder das Kontrastprogramm. Die Pfarrerstochter und das Rote Haus. Die beiden Kapitel sind eigentlich eine Geschichte. So wie bei der Miss Marple-Geschichte braucht es hier noch ein wenig Kontext. Denn die beiden Geschichten sind auch sehr alte Geschichten aus den 20ern, also aus der ersten Hochphase von Agatha Christie, in der sie so langsam an literarischer Bedeutung gewann. Und sie handelt von Tommy und Tuppence Beresford. Das ist ein Detektivpaar, was Agatha Christie durch ihr ganzes literarisches Leben begleiten wird. Und die beiden altern auch, anders als alle anderen Detektive in ihren Werken. Tommy und Tuppence haben sich kennengelernt, einige Jahre früher, in dem Roman The Secret Adversary, ein gefährlicher Gegner. Da haben sie sich aus Abenteuerlust in einen Spionagefall verwickeln lassen und sich dabei ineinander verliebt. Einige Jahre später bekommen sie vom Geheimdienst den Auftrag, ein Detektivbüro zu übernehmen, das Kontakte nach Moskau haben soll. Tommy verkörpert den Besitzer Mr. Blunt und Tuppence seine Sekretärin. Die beiden sind mit Feuereifer bei der Sache und sie genießen es, richtige Kriminalfälle zu lösen, die gar nichts mit Spionage zu tun haben. Und ich muss sagen, diese Spionage-Einsprengel sind nicht wirklich die Stärke dieser Geschichten. Aber in dieser Geschichte spielt das sowieso keine Rolle. Was man eigentlich auch noch wissen muss und was man hier nicht gesagt bekommt, ist, dass die beiden sich einen Spaß daraus machen, in jedem Fall einen anderen Detektiv der zeitgenössischen Kriminalliteratur zu verkörpern. Nun, man könnte sagen, dass diese Geschichten deshalb auch das durchaus selbstbewusste Abenteuer einer jungen Kriminalschriftstellerin sind, ihre KollegInnen liebevoll zu parodieren. Für uns ist das natürlich ein bisschen problematisch, weil wir diese Parodierten eigentlich gar nicht mehr kennen oder zumindest nur wenige von ihnen. In dieser Geschichte parodieren sie Roger Sheringham, den Detektiv von Anthony Berkeley Cox. Die Parodie enthält eine sehr feine Spitze, weil Berkeley Cox, na sagen wir es mal, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Frauen hatte und dass sein Detektiv hier ausgerechnet von einer Frau verkörpert wird, das ist schon, hat schon was. Ansonsten ist es natürlich eine weihnachtliche Geschichte, auch wenn das Fest nicht wirklich eine Rolle spielt, aber es geht um das Glück zweier Liebende, um eine arme Pfarrerstochter, die ein reiches Erbe antritt und dann auch heiraten kann, wenn sie dieses Erbe nur findet. Es gibt noch Gegenspieler, die eine Poltergeist-Charade aufziehen, aber vor allem ein kniffliges Worträtsel. Das Ganze ist leicht, nimmt sich nicht besonders ernst und es ist wunderbar geschrieben. Passt also gut zu Weihnachten. Dann aber die 14 Nothelfer. Das ist eine weitere dieser Weihnachtsgeschichten, auch eine seltsame Geschichte. Die spielt im Jahr 2000, also für Agatha Christie weit in der Zukunft. Wie es dort aussieht, wird nur ganz skizzenhaft geschildert. Offenbar ist es keine schöne Zukunft. Im Mittelpunkt stehen 14 Heilige, die in der alten Dorfkirche dargestellt wird. Und die wollen auf die Erde zurück. Sie haben nämlich das Gefühl, dass sie all diese Unsterblichkeit und diesen heiligen Status gar nicht verdienen und dass sie noch ganz viel Kompetenzen haben, die sie einbringen können. Also sie haben noch viel der Erde mitzugeben und deshalb gehen sie zurück aus ihrer Dorfkirche heraus. Und auch in dieser Geschichte wird viel angerissen. Also zumindest das Verständnis von Kirche wird thematisiert, von kirchlicher Architektur, die Möglichkeit von Wundern und die Erlebnisse, dass man ganz plötzlich auf Menschen stößt, die einem helfen, obwohl man damit nicht rechnet, die also sozusagen fast Engel oder Heilige sind. Ja, vielleicht bleibt das alles ein wenig zu vage, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Allerdings keine Weihnachtsgeschichte von der Stange. Dann das Geheimnis des Plumpuddings. Das ist, wie schon gesagt, die erweiterte Fassung der Geschichte, ein Weihnachtsabenteuer. Agatha Christie hat den Kern unverändert gelassen und versucht, der veränderten gesellschaftlichen Lage Rechnung zu tragen. Aber sie ist offensichtlich doch der Meinung, dass sich nichts wirklich geändert hat. Aber das Wesentliche habe ich oben schon gesagt. Dann der Traum vom Glück. Ja, Das ist eine Geschichte, die ist kurz vor Weihnachten veröffentlicht worden und spielt auch an den Weihnachtstagen. Und am Schluss ist das Glück der Liebenden gesichert. Ansonsten ist es eine ziemlich abgedrehte, federleicht dahingeschriebene, humorvolle Geschichte. Es ist, man könnte sagen, aus dem Genre der Kurzgeschichten, in denen bei Agatha Christie ein verunsicherte junge Männer in haarsträubende Abenteuer mit selbstbewussten Frauen geraten und hinterher wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Ein wenig Popcorn-Geschichten. Genau, wie gesagt, Der Traum vom Glück, im Dezember 1924 zum ersten Mal veröffentlicht. Da war Agatha Christie glücklich verheiratet und schon auf dem Weg zum Erfolg. Die Geschichte enthält ein nettes biografisches Detail. Der Held Edward Robinson kauft sich spontan für 500 Pfund, die er gewonnen hat, ein Auto. Offenbar war damals noch nicht so etwas wie ein Führerschein notwendig, um damit loszufahren, und seine Fahrkünste sind dann auch eher gemeingefährlich. Aber was ich sagen wollte, Agatha Christie kaufte sich damals in diesen Jahren auch von den Serienrechten für ihren Roman The Man in the Brown Suit. Auch 500 Pfund, ebenfalls ein Auto. Und sie war zeitlebens eine begeisterte Autofahrerin, und man könnte sagen, die rätselhafte Fremde, die da mit dem energischen, die energisch mit dem armen Edward Robinson durch die Stadt brettert, wobei ihm fast übel wird, das könnte selbst Agatha Christie sein. Vielleicht ist das Männer- und Frauenbild dieser Geschichte etwas befremdlich, schon der Name. The Manhood of Edward Robinson, das ist der Originaltitel, also die Männlichkeit des Edward Robinson. Vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ich glaube nicht, dass da viel dahinter steckt. Wie man überhaupt Agatha Christie nicht immer in irgendwelche konservativen Ecken einsortieren sollte, da passt sie nämlich nicht wirklich hin. Sie arbeitet einfach ganz viel und spielt ganz viel mit Klischees. Insofern, ja, man kann die Geschichte einfach genießen. Dann Die Insel, das ist die letzte der religiösen Weihnachtsgeschichten, und sie schlägt den Bogen zurück zur ersten, also zu Maria, zur Versuchung. Wir hören aus der Spätphase ihres Lebens. Ihr Sohn Jesus ist gestorben und auferstanden, und sie kümmert sich auf einer Insel um Johannes, ihren Adoptivsohn. Es wird also die Szene aus dem Johannesevangelium weitererzählt, in der Jesus Maria bittet, sich um seinen Lieblingsjünger zu kümmern, und das tut sie. Auf ihre pragmatische, untheologische Art, auch wenn sie ihre liebe Not hat mit diesem Johannes, der eigentlich in seiner geistigen Welt lebt, der Visionen hat, in Trance verfällt und bei allen als ein heiliger Mann gilt, aber sich schwer tut, zwischendurch mal was zu essen. Also offenbar ist das für Maria gar nicht so einfach, aber sie bleibt eben dabei. Und was dann passiert, das ist eigentlich ein passender Abschluss für die Weihnachtsgeschichten, aber es ist ja noch nicht der passende Abschluss für diese Sammlung, denn das ist die Ankunft des Mr. Quinn. Das ist keine Weihnachtsgeschichte, es ist eigentlich eine Silvestergeschichte, denn sie spielt in der Neujahrsnacht. Sie ist die erste der vielen Geschichten mit Mr. Quinn und Mr. Satterthwaite, der in der deutschen Übersetzung seltsamerweise konsequent Satterthwaite heißt. Vielleicht sollte der deutschen Leserinnenschaft das TH erspart bleiben. Die Geschichten mit diesem interessanten Detektivpaar lagen Agatha Christie sehr am Herzen. Sie schrieb sie in der Regel nur dann, wenn ihr danach war. Gesammelt sind die Geschichten in dem Band The Mysterious Mr. Quinn, der seltsame Mr. Quinn. Mr. Quinn ist eine rätselhafte Gestalt. Im Verlauf der Geschichten wird deutlich, dass er eine übernatürliche Figur ist. Er taucht stets überraschend auf, in der Regel, wenn Unrecht verhindert werden soll, oder vor allem, wenn das Glück Liebender in Gefahr ist. Sein voller Name Harley Quinn verweist auf die Figur des Harlekin in der italienischen Commedia dell'arte. Die daraus entstandene Harlekinade war im England des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts unglaublich populär, und Agatha Christie dürfte das als Kind auch erlebt haben. Sein menschlicher, in Anführungszeichen, Detektivpartner Mr. Satterthwaite ist eine ebenfalls sehr interessante Gestalt, fast eine, ja, ich finde, eine Art männliches Gegenstück zu Miss Marple, wobei er, naja, wird ein wenig geschlechtslos gezeichnet. Zumindest hat er vieles, was damals als weiblich gelesen wurde. Er ist alleinstehend, schon älter, sehr wohlhabend, hat einen guten Geschmack, ist ein großer Freund von Kunst und Literatur, und er ist ein scharfsichtiger Beobachter der Gesellschaft. Mr. Quinn ermittelt nicht, er stellt Fragen. und er bringt so andere dazu, auf die richtigen Antworten zu kommen oder selbst zu ermitteln. Es ist also eine Art Hebammentechnik. Mr. Satterthwaite hilft ihm dabei, er bildet oft das Bindeglied zur in Anführungszeichen realen Welt und er wird dabei als Detektiv immer selbstständiger. In dieser ersten Geschichte geht es um einen Selbstmord, der Jahre zurückliegt, oder war es gar kein Selbstmord? In jedem Fall überschattet das Ereignis immer noch das Leben der Beteiligten. Insofern ist die Ankunft des Mr. Quinn und die daraus folgende Auflösung des Falles eine echte Befreiung für etliche Menschen. Auch wenn es keine Weihnachtsgeschichte ist, bildet die Ankunft des Mr. Quinn doch einen guten Abschluss des Bandes und macht vielleicht auch Lust drauf, die anderen Geschichten mit den beiden zu lesen. Ich finde sie ganz toll, aber auch das Geschmackssache. Also mein Fazit. Ein lesenswerter Band. Die Geschichten sind eigentlich durch die Bank starke Geschichten auf je ihre Weise. Es ist allerdings auch ein sehr uneinheitlicher Band. Das wird noch dadurch verstärkt, dass die eigentlichen Weihnachtsgeschichten irgendwie zwischendrin verstreut werden. Allerdings funktioniert dieser Band auch als eine Einführung in Agatha Christies Werk, denn wir erleben da ganz viele Facetten ihres Schaffens. Fast alle ihre Detektivfiguren sind vertreten, die tragische wie die komische Seite klingt an. Also, keine Weihnachtsgeschichten von der Stange, eigentlich keine von, ja gut, vielleicht die mit dem Esel. Die meisten enthalten etliche Widerhaken. Sind nur wenige klassische Kriminalgeschichten, dafür auch etliche dezidiert religiöse Geschichten, das muss man wissen. Wen das nicht stört, der oder die kann eigentlich nichts mit Weihnachten mit Agatha Christie falsch machen. So viel für heute für diese weihnachtliche Sonderfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es nun wirklich chronologisch korrekt im Jahr 1932 weiter mit dem einzigen Seriendetektiv Agatha Christie's, der in diesem Band nicht enthalten ist, nämlich mit Parker Pyne. Bis dahin, alles Gute.